Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater. Unser heutiger Gast ist die Autismusexpertin und Psychiaterin Dr. Helene Harker.
Vier Jugendliche zu viert, die kennen sich alle, aber jeder guckt in sein Screen. Aber jeder kriegt einen individualisierten Feed. Sie kriegen einen individuellen Blick auf das, was sie denken, sei die Welt. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das, was ein Autist angeboren so erlebt. Ja. Und es braucht echt innere Stärke und Haltung, dagegen zu halten, im Kontakt mit anderen Menschen zu bleiben, auf eine Art, wie wir eigentlich geschaffen sind, mit oder ohne Autismus. Mhm. Ich denke oft, Autistinnen, die ich lange begleite, über viele, viele, viele Jahre, wo ich sehe, wie sie einen Umgang finden mit dieser Besonderheit und trotz dieser inneren Vereinzelung, jetzt in dem Fall angeboren, lernen, im Kontakt zu treten, im Kontakt zu sein, eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen und darin aktiv zu sein. Ich glaube, dass wir von solchen Menschen eigentlich sehr viel lernen können.
Grüezi miteinander. Schön, sind Sie heute mit dabei im Podcast Psychiatrie und Psychotherapie. Mein Name ist Rosilla Bachmann, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und Psychiaterin. Auch in der heutigen Folge besprechen wir ein sehr interessantes und wichtiges Thema, das einerseits die Komplexität, aber auch die Faszination für unser Fach aufzeigt. Die Diagnose von Autismus-Spektrum-Störung im Erwachsenenalter gilt immer noch als Herausforderung in der psychiatrischen Grundversorgung. Einerseits wird in den Social Media die Entstigmatisierung der Diagnose bewirkt, aber andererseits treffen auch immer mehr Menschen für spezialisierte Sprechstunden auf die Warteliste oder diagnostizieren sich selber. Ganz ähnlich wie auch bei ADHS ist das ein Geschehen, ist das zunehmend häufig ist. Und das überlastet auch in einer gewissen Weise die Versorgung. Zu diesem wichtigen Thema habe ich unseren heutigen Gast, PD Dr. Med. Helene Harker, eingeladen. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, also für Erwachsenenpsychiatrie, sowie Dozentin an der Universität Zürich und an der ETH Zürich. Du hast an der Uni Zürich Medizin studiert und habilitiert und hast von 2012 bis 2019 an der ETH Erklärungsmodelle zum Verständnis von Autismus-Spektrum-Störungen sowie auch Erklärungsmodelle für den menschlichen Geist allgemein und seine besonderen Funktionszustände und Entwicklungswege erforscht. Parallel dazu bist du seit 2013 in selbstständiger Praxis und Beratungstätigkeit mit Schwerpunkt Autismus-Spektrum-Störungen bei Erwachsenen in Zürich tätig. Ich freue mich enorm, dass du heute mit dabei bist und wir dieses wirklich interessante Thema, auch eine Publikation von dir ansprechen und einfach dieses Thema gemeinsam besprechen können.
Ja, vielen Dank, Rosilla, für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Einerseits spreche ich natürlich sehr gerne über das Thema aus fachlicher Sicht. Es beschäftigt mich schon seit 20 Jahren jetzt. Und gerade aktuell spreche ich aber auch sehr gerne eben eher so aus der Versorgungssicht über dieses Thema, weil wir doch sehr herausgefordert sind, du hast es gesagt. Und zwar nicht nur klinisch herausgefordert, sondern einfach mengenmäßig. Mhm. Die Anfragen, die kommen, die spezialisierten Fachleute überschwemmen, die Wartelisten sind ewig lang und Patienten sind überfordert, weil sie eben keine Behandlung, keine Diagnostik finden, Grundversorger sind überlastet, weil sie nicht wissen, wie damit umgehen. Es ist tatsächlich eine Situation, in der es, glaube ich, hilfreich ist, mal ein bisschen zu sortieren und zu ordnen und zu überlegen, wie können wir damit umgehen. Und darüber spreche ich gerne mit dir heute.
Sehr gut, das ist wirklich auch das Ziel dieses Podcasts. Was ist eine Autismus-Spektrum-Störung genau? Also welche klinischen Symptome sind häufig und augenscheinlich bei Erwachsenen? Wir wissen von Kindern, dass die Symptomatik sich zum Teil auch noch anders darstellt, aber vielleicht kannst du umschreiben, was das ausmacht, diese Diagnose.
Also es ist gar nicht so einfach, diese Frage so mit zwei Sätzen zu beantworten. Autismus-Spektrum-Störung ist eine Entwicklungsstörung. Das bedeutet, dass die Besonderheit dieser Störung nicht in einem spezifischen klinischen Zustand liegt, wie wenn wir zum Beispiel eine Depression definieren müssten als einen spezifischen klinischen Zustand, sondern dass die Besonderheit in der Art der Entwicklung liegt, wie sie abläuft und wie sie eben auch gestört oder erschwert ist. Das führt dazu, dass zu jedem Entwicklungszeitpunkt die Störung sich sehr unterschiedlich zeigen kann und auch je nach Umgebungsbedingungen, die die Entwicklung ja mitprägen, die Störung sich auch nochmal ganz anders zeigen kann. Deshalb, wenn du fragst, was ist denn Autismus, würde ich lieber sagen, was ist denn eigentlich der Kern davon? Und eher im zweiten Schritt dazu kommen, so, ja, und wie zeigt sich das jetzt? Und der Kern, das wissen wir heute, ist eine angeborene Informationsverarbeitungsstörung, die dazu führt, dass der menschliche Geist Schwierigkeiten hat, in den Reizen, die ihn umgeben, und zwar eben von Geburt an, Regelmäßigkeiten und Strukturen und Regeln zu erkennen. Und das kann sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Also das kann so weit ausgeprägt sein, dass sogar regelmäßige Strukturen, die in der menschlichen Sprache vorkommen, die man erkennen muss, um die Sprache zu verstehen oder zu sprechen lernen, dass das so weit erschwert ist, dass das schon gar nicht möglich ist. Oder aber es kann leichter ausgeprägt sein, dass man ganz normal sprechen lernt und sich grob zu orientieren weiß, aber halt die größeren Zusammenhänge, wie soziales Funktionieren funktioniert und geregelt ist und wie Menschen innerpsychisch strukturiert sind und man sie als Person verstehen kann und wieso sie ihr Verhalten wie und warum steuern, dass diese Sachen halt nicht rasch genug und intuitiv genug erkannt werden und dadurch dann eben in sehr unterschiedlichem Ausmaß ein Zustand sich entwickelt, der durch mangelnde Orientierung, sich zurechtzufinden in der Welt, gekennzeichnet ist, mangelnde Intuition, sich flexibel einzufügen in die dynamische Umwelt, insbesondere halt in eine soziale Umwelt, das ist die dynamischste Ebene der Umwelt, und entsprechend auch darin zu kommunizieren, also andere zu verstehen, was sie meinen, aber auch sich so auszudrücken, dass andere verstehen, was man selber meint. Und ich würde sagen, auch was so ganz wesentlich ist, ist, dass durch diese besondere Art, die Welt zu verarbeiten und sie innerlich dann eben doch irgendwie zu sortieren, aber eben halt ein bisschen auf eine andere Art als die meisten anderen Menschen, eine Bewusstseinsstruktur heranreift, die dazu führt, dass die Welt wie durch einen ganz individuellen Filter betrachtet wird, der die Welt auf eine hochindividuelle Art abbildet im Innern. Und auch wenn ganz normal Kommunikation gelernt wird, halt doch eigentlich der Blick auf die Welt immer ein anderer bleibt. Und selbst wenn man sich miteinander unterhält, man ganz oft mit gleichen Worten über andere Dinge spricht und aneinander vorbeispricht und das dann so subtile Schwierigkeiten in der Kommunikation ergibt.
Also du sagst, es ist eigentlich eine Entwicklungsstörung, auch eine Sprachentwicklungsstörung. Ich glaube, das war auch, gerade bei Kindern wird auch die Diagnose anhand von Sprachentwicklungsverzögerungen auch häufig noch betrachtet, oder glaube ich so?
Also es war früher, also in der diagnostischen Klassifikation gab es eine Änderung von ICD-10 zu ICD-11. Im ICD-10 hatten wir noch die beiden Diagnosen frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom als die schwerere und die leichtere Form. Und da war das entscheidende Kriterium, das die beiden unterschieden hat, dass ob die Sprachentwicklung augenscheinlich verzögert, beeinträchtigt ist und dann wurde diese Diagnose zu frühkindlichen Autismus zugerechnet oder wenn Sprachentwicklung oberflächlich normal verläuft, Intelligenz normal ist, allgemeine Entwicklung normal ist, dann wäre das ein Asperger-Syndrom gewesen. Also das in dem Sinne ist das dort ein Kriterium. Mhm. Heute wurden die beiden Diagnosen zusammengefasst zum Autismus-Spektrum-Störung und in dem Sinn gibt es da diese Abgrenzung jetzt nicht mehr.
Okay. Das heißt, es gibt eigentlich wie eine graduelle, also schwere gradabhängige auch Diagnostik.
Also genau. Also
einfach in diesem jetzt, Spektrum.
Genau, es ist ein Spektrum definiert, das wirklich von sehr, sehr, sehr schwerer Beeinträchtigung, also Menschen, die keine Sprache verstehen oder sich sprachlich nicht ausdrücken können, die ihre gesamte Körperregulation nicht selber unter Kontrolle haben, bis Menschen, die hochfunktional sind und große und wichtige Aufgaben in der Gesellschaft, in der Familie, im Sozialen bewältigen können und doch einfach eine andere Denkstruktur haben, die ihnen immer wieder Schwierigkeiten bereitet, die sie aber so weit im Inneren copen können oder halt im Versteckten vielleicht, dass andere das gar nicht mitkriegen. Also ein ganz breites Feld.
Das heißt, es gibt Möglichkeiten auch, sich Strategien anzulegen, um mit diesem Autismus-Spektrum umzugehen, oder? Es ist nicht eine unabänderliche Diagnose. Es ist eine, es gibt Möglichkeiten, damit umgehen zu lernen, wenn es nicht eine ausgeprägte frühkindliche schwere Erkrankung ist. Ist das richtig? Kann man das
ja,
so
absolut.
Sagen?
Ja, absolut. Also auch wenn es eine schwere Beeinträchtigung ist, wird das betroffene Wesen, der Mensch, einen Umgang damit finden. Und es ist sogar in den Diagnosekriterien, wie sie schon früher, aber auch jetzt noch sind, gibt es das Kriterium der repetitiven, restriktiven oder ritualisierten Verhaltensweisen. Mhm. Und das sind im Grunde Verhaltensweisen, die dazu führen, das Chaos in der Welt und diese Unberechenbarkeit irgendwie zu stabilisieren, vorhersagbarer zu machen, bewältigbarer zu machen. Das ist eine Form von Coping, von Umgang, aber es wurde zu einem Diagnosekriterium. Also in dem Sinn schon in den aktuellen Diagnosekriterien ist eine Form von Umgang, die der Mensch intuitiv versucht, drin.
Da gehört auch das Sortieren, das Aufreihen dazu, oder? Diese Struktur zu finden oder diese Ordnung zu finden.
Genau.
Das ist das, was man dann vielleicht bei Kindern eher beobachtet, oder?
Also man kann das bei Kindern und bei Erwachsenen und in allen Schweregraden beobachten, dass sich Verhaltensweisen herausbilden, die auf verschiedensten Ebenen versuchen, Ordnung zu schaffen. Sei das jetzt im Raum, ganz im Kleinen, eben, dass die Legosteine alle nach Farbe und nach Größe sortiert werden, anstatt das, was damit gebaut wird. Oder aber, dass jemand ganz penibel seine Agenda pflegt und Wecker und Uhren und Tabellen und so zur Zeitstrukturierung nutzt, um irgendwie die Orientierung nicht zu verlieren. Oder dass jemand, um die Komplexität des Alltags zu reduzieren, immer nur das Gleiche isst, weil er dann nicht lange überlegen muss, was, wann, wo einkaufen und was, wie kochen und wie lange das dauert, sondern einmal die Woche wird was gekocht und das wird die ganze Woche gegessen. Auf allen möglichen Ebenen kann man das beobachten.
Wenn Erwachsene zu dir in ein Erstgespräch kommen, in deiner Sprechstunde, mit welcher klinischen Symptomatik, falls sie sich zeigt, dass sie die Diagnose haben, mit welcher klinischen Symptomatik präsentieren sie sich oft? Du hast vorhin davon gesprochen, dass die Coping-Strategien auch viel Energie benötigen, oder? Und das kann ja auch zu einer Erschöpfung führen, das kann auch zu ängstlichen oder depressiven Komorbiditäten führen. Was siehst du häufig, wenn du einen Patienten oder eine Patientin das erste Mal siehst in der Praxis, die dann aber die Diagnose erhält, also die Kriterien erfüllt? Über welche Probleme klagen sie?
Auch diese Frage ist eigentlich kaum zu beantworten, weil es so individuell ist, wie die Lebenssituationen individuell sind. Kommt auch davon, kommt jemand praktisch, weil er eine Therapie sucht, die mit dem Leben nicht zurechtkommt und gar nichts von Autismus weiß, kommt jemand, der eigentlich gut zurechtkommt, aber denkt, jemand hat mir gesagt, ich bin autistisch, jetzt will ich das mal rausfinden, aber eigentlich geht es mir gerade gut. Da sind alle möglichen Situationen denkbar. Und wie ich schon gesagt habe, der Kern ist eben eigentlich diese Informationsverarbeitungsstörung. Und das Resultat ist immer, dass praktisch der Entwicklungszustand, zu dem die Person das in dem Moment geschafft hat, aufgrund der Umstände, die sie während der Biografie angetroffen hat. Und die mögen sehr begünstigend gewesen sein, so dass jemand sehr gut zurechtkommt in dem Moment, da wo er gerade ist, oder eben sehr erschwerend sein. Und so ist das aktuelle Ergebnis wirklich extrem heterogen und die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, sind dann eben auch sehr abhängig von den Anforderungen, die die Person im Moment gerade erlebt. Also extrem heterogen. Aber du hast schon erwähnt, häufig sind es psychiatrische Folgeerkrankungen durch den chronischen Stress der Anpassung.
Ja.
Depressionen, Fatigue, Angststörungen, soziale Ängste, Essstörungen, Sucht.
Mögliche. Es wird auch immer wieder diskutiert in Berichten, in wissenschaftlichen Publikationen, dieses Masking, Camouflaging bei Frauen mit Autismus. Ist das etwas, was du auch beobachtest, dass das häufiger bei Frauen vorkommt, dass sie irgendwie anders gelernt haben als männliche Kinder mit der Störung und dem Coping umzugehen, dass sie das besser kaschieren können? Würdest du dem zustimmen? Ist das fundiert? Und sieht man das in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass das so ist? Oder?
Also es ist allgemein bekannt, dass die weibliche Präsentationsform sich ein bisschen unterscheidet im Durchschnitt von der männlichen und dass so Dinge wie soziale Erwünschtheit, soziale Angepasstheit, nicht auffallen wollen, sich sozial integrieren wollen, dass das jetzt im großen Durchschnitt bei Mädchen ein bisschen mehr vertreten ist als bei Jungs. Aber ich denke, ein Großteil hat auch mit der Erziehung und mit der Rollenerwartung zu tun. Also ein kleiner Junge, der sich super nerdig für irgendwas Technisches interessiert, den lässt man dann in Ruhe. Ja, der soll das ruhig studieren für sich alleine. Und das Mädchen schickt man dann doch mal zu den anderen vielleicht eher. Also wie viel da wirklich aus dem Innern kommt und von der Gesellschaft mit begünstigt ist, ist unklar. Es ist aber im Grunde dieses Maskieren, ich finde den Begriff nicht so hilfreich. Ich denke eher, es ist eine hohe Fähigkeit, sich anzupassen und sich einzufügen und sehe das eigentlich als eine große Leistung, die sehr wertvoll sein kann, die natürlich, wenn sie im Übermaß praktiziert wird in jungen Jahren, wo die Identität sich eigentlich erstmal entwickelt, führt das halt oft dazu, dass die eigene Identität sich nicht ausreichend entwickelt und die Überanpassung am Außen dazu führt, dass man eigentlich gar nicht lernt, wer man selber ist und das vielleicht später nachholen muss. Und das beobachte ich aber durchaus auch bei männlichen Betroffenen. Ich habe einige Patienten, bei denen das ein riesiges Thema ist, genauso wie das bei Frauen sein kann.
Du hast das ja auch schon publiziert oder geschrieben oder auch festgestellt, dass sich viele Menschen oder mehr Menschen als früher mit dieser Diagnose identifizieren. Warum glaubst du, ist das der Fall? Was siehst du da für Mechanismen, dass das geschieht?
Also erstmal ganz praktisch beobachte ich das tatsächlich in außergewöhnlichem Ausmaß, die Dynamik, die in diesem Feld zu beobachten ist. Wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren darin aktiv und die Dynamik, die Zunahme an Menschen, die in dieses Thema reinströmen mit Bedürfnissen nach Abklärung, Behandlungen und so weiter, die ist riesig. Und ich sehe tatsächlich gerade so im Hochschulumfeld, in dem ich sehr aktiv bin, auch durch Beratungstätigkeit oder durch Selbsthilfeaktivitäten, sehe ich einfach eine große Menge an Betroffenen, die sich als Betroffene sehen, zum Teil mit, zum Teil ohne Diagnose, wo ich mit meinem klinischen Blick, soweit ich es beurteilen kann, denke, sie präsentieren sich mir gar nicht klassisch autistisch. Und ich meine damit jetzt gar nicht die oberflächliche Anpassung oder nicht. Da ist mein klinisches Bild breit genug, dass mich das nicht irritiert, wenn jemand nicht direkt auffällt. Aber in der Art des Denkens, die, wenn man klinische Erfahrung hat, sich einem doch auch in der Kommunikation offenbaren kann, die besonders ist, wo ich das dann eben gar nicht mehr so sehe. Also mit anderen Worten, ich stelle fest in meiner eigenen Erfahrung, dass sehr viele, gerade junge Leute, die sich damit identifizieren, ich gar nicht primär wirklich dieser Diagnose zuordnen würde. Und meine Erklärung, die wir auch in einem Paper, das wir jetzt gerade veröffentlichen werden und dann sich in den Shownotes auch verlinken werden, wo wir auf diese Thematik eingehen, argumentieren wir, dass zu bedenken ist, dass die Autismus-Spektrum-Störung ja eine Störung ist, die sich ergibt aus der Interaktion zwischen unserer Verarbeitungsfähigkeit und unserer Umwelt, die wir verarbeiten müssen. Und dass die Diagnose definiert und beschrieben worden ist vor vielen Jahren, wo die Umwelt tatsächlich eine ganz andere war, als sie heute ist, insbesondere in Bezug auf die Informationen, die wir verarbeiten müssen. Und dass in früheren Jahrzehnten, um eine Klinik zu beobachten, wie wir sie klinisch als Autismus-Spektrum definieren würden, gemäß Diagnosekriterien, war das Konzept, es ist eine angeborene Informationsverarbeitungsstörung, die grundlegend vom ersten Tag des Lebens an die Verarbeitung prägt und zu einer ganz besonderen Denkstruktur führt. Heute, mit der Veränderung der Informationslandschaft durch Digitalisierung, durch Smartphone-Nutzung, also sprich Digitalisierung dauernd präsent, durch Social Media, also sprich auch noch Verlagerung sozialer Kontakte und Interaktionen in die digitale Welt und jetzt neu, das denke ich, das kommt ja erst noch, die AI, die das Ganze nochmal auf eine ganz uns sehr fremde Art beschleunigen wird und entkoppeln wird vom realen Leben, sind wir mit Informationen konfrontiert, für die unser Gehirn nicht konstruiert ist, sie zu verarbeiten optimal. Mhm. Mit anderen Worten, und ich beobachte das eben gerade bei Menschen, jungen Menschen, die so im akademischen Umfeld, zum Beispiel in Ausbildungskontexten oder im Hochschulkontext, wo Verarbeitung von abstrakter Information eigentlich so das Hauptbusiness ist, dass ganz viele von ihnen eigentlich aus der Natur, der Umgebung heraus überfordert sind mit der Flut an Informationen, mit der mangelnden Vorstrukturierung dieser Informationen und dadurch eine Desorientierungs- und Überforderungssituation erleben, die eben, wenn sie länger anhält, durchaus zu Folgen führen kann, sozialer, kommunikativer Natur, Rückzug, sich nichts mehr zutrauen, Routinebestrebungen, sich irgendwie zu strukturieren, die dann aber doch nicht unbedingt greifen und so weiter, die aussehen wie bei einer Autismus-Spektrum-Störung, aber womöglich gar nicht diesen biologischen angeborenen Grund im Innern haben, sondern einfach den biologischen Grund, Mensch zu sein und eigentlich für diese Welt nicht mehr geschaffen zu sein.
Für diese Digitalisierungswelle eigentlich. Und das würde aber auch bedeuten, auch bei ADHS ist ja eine Art von Informationsverarbeitungsproblematik im Hintergrund. Auch dort gibt es ja viele Menschen, die sich dieser Diagnose zuordnen. Und es gibt ja auch den Begriff digitales ADHS oder auch diese Reizüberflutung und das nicht priorisieren, nicht mehr gewichten können. Also es kann wie in verschiedene Richtungen gehen oder diese Überforderung.
Ich denke, ich sehe das ganz analog zum Autismus. Autismus wäre einfach dann die noch gravierendere Form davon und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten aller Art wären dann so die Vorstufe, die... Also ich bei Menschen, die mit Information täglich zu tun haben und noch so jung sind, dass sie das nicht vorher schon gelernt haben, ich eigentlich flächendeckend beobachte. Nicht jeder erkennt das bei sich als eine Störung, aber im Grunde denke ich, wir sind nicht dafür gemacht. Der Frontalkortex muss echt gut ausreifen, um sich heute noch selber strukturieren zu können. Und wenn das nicht vorher schon passiert ist, dann ist es jetzt sehr schwierig.
Ja.
Man braucht aktive Zuwendung und viele haben die nicht, kriegen die nicht, wissen nicht wie oder eben externalisieren das auf eine Störung, eine vermeintliche, und denken, ja, dann, ich habe jetzt eine Diagnose, dann muss ich das ja auch nicht lernen, dann kriege ich eine Pille dafür.
Ja. Ja, es gibt ja auch so ein addiktives Verhalten, oder man diese Reize, die via Bildschirm und digitale Welt auf uns eintreffen, die haben ja auch einen Belohnungseffekt, oder? Und führen ja auch dazu, dass man das nicht mehr limitieren kann, wie viel Zeit man investiert, wie lange man konsumiert, neben dem, dass viel zu viele Reize auf uns eintreffen, oder? Und aber trotzdem eigentlich sehr auf einer Achse gedacht, sehr eindimensional, oder? Also, du hast ja auch in deinem Paper geschrieben, es ist eine Disbalance bei Autismus von sensorischen Reizen, die wahrgenommen werden in der Entwicklung, versus Abgleich mit was in der Umwelt ist, oder?
Genau, also das sind die neuen Theorien zur Erklärung des Autismus-Spektrums oder des Autismus-Phänomens. Mhm. Und die sind so in der Zeit eigentlich aufgekommen, in der ich eben in der ETH diese Forschung auch betrieben habe und realisiert habe, dass mit diesen Theorien eigentlich genau etwas beschrieben wird, was ich vorher in meiner klinischen Erfahrung intuitiv erspürt habe, aber noch nicht das Vokabular gehabt hätte, das so zu beschreiben. Es sind Theorien aus dem Bereich der Computational Psychiatry oder Computational Neuroscience, sogenannte Bayesian Brain oder Predictive Coding Theorien. Also die hängen eng miteinander zusammen und sie beschreiben eigentlich, also überhaupt das Bayesian Brain Framework ist ein Framework, das beschreibt, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet, indem wir Reize aus der Umwelt aufnehmen, die aber sehr widersprüchlich und mehrdeutig sind und verrauscht sind und unser Gehirn eigentlich konstant versucht, Informationen daraus zu extrahieren, indem es eine Vorhersage macht, was wohl die wahrscheinlichste Ursache hinter den Reizen ist.
Also diese Annahmen sind dann wichtig, oder?
Genau, also dass das Gehirn eine Vorannahme hat, was in der Welt zu erwarten ist und das dann die Erklärung liefert für diese sensorischen Reize und dass uns die Illusion von realer Wahrnehmung gibt, aber eigentlich eine Art Konstrukt in unserem Gehirn ist. Und im Grunde ist es ein konstanter Abgleich von zwei Informationsquellen, den sensorischen Reizen von außen und unserem Vorwissen, das uns hilft, uns darin zu orientieren und Erklärung zu finden von innen. Und jetzt bei Autismus ist eigentlich heute die Annahme, dass in diesem zyklischen Verarbeitungsgleichgewicht ein Ungleichgewicht da ist, und zwar eben angeboren, das aus wahrscheinlich ganz unterschiedlichen biologischen Gründen bei unterschiedlichen Betroffenen dazu führt, dass die sensorische Inputquelle stärker gewichtet wird als das, was an Vorwissen schon da ist, was dem dagegen gehalten werden kann. Also dass dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden Strömen, was so von oben strömt, so das Vorwissen und von unten kommt der Eingang und das möglichst soll sich das immer im Gleichgewicht befinden, dass das ins Ungleichgewicht kommt, sodass der sensorische Strom weiter ins Innere des Gehirns praktisch oder ins Bewusstsein strömt, Reizüberflutung da ist und dass das wiederum dazu führt, dass das mentale Modell, also eben diese Vorannahmen über die Welt, die über die Zeit der Entwicklung ja reifen und die uns immer mehr Orientierung geben, wie Sachen zusammenhängen, wie uns komplexe Dinge erklären können, dass dieses mentale Modell nicht optimal ausreift. Und dass dann wiederum eben mit einem suboptimal ausgereiften mentalen Modell diese Reizüberflutung eigentlich noch stärker wird, weil man noch weniger dagegen halten kann. Das ist eigentlich so eine Art Teufelskreis. Mhm. Und mir ist hier noch wichtig zu sagen, wenn ich sage suboptimal, ist es gemeint so in einem Energieeffizienz-Sinne. Also optimale Reizverarbeitung ist, wenn ich sehr rasch Reize, die reinkommen, gut einordnen und erklären kann und mit möglichst wenig Anpassungsaufwand mich in der Welt orientieren kann. Suboptimal wäre, wenn ich eben sehr viel Anpassungsaufwand brauche, Energieaufwand habe, der, wenn es optimal wäre, nicht nötig wäre. Mhm. Das hat also so rein Energie, aus der Energieperspektive. Ja. Das ist keinerlei gesellschaftliche Wertung damit verbunden.
Du hast in deinem Paper, das publiziert wird, das hochspannend ist, auch noch einen historischen Abriss gegeben bezüglich der Entwicklung der Diagnose.
Ja.
Ich finde es hochinteressant, wie diese Krankheit versucht wurde, diese Symptomatik zu erfassen und wie auch die gesellschaftlichen Einflüsse und der Zeitgeist das geprägt haben bis zu heute, bis zur Neurodiversität, oder?
Der Begriff wurde erstmals eingeführt in den 1910er Jahren von Eugen Bleuler, der damit eigentlich einen klinischen Zustand beschrieben hat von Schizophrenie oder Patienten, die an einer Schizophrenie litten oder die eben in einem postpsychotischen Zustand waren und sich durch emotionale Abgestumpftheit, Einkehr ins Innere, Rückzug auf Selbst, Abwendung von der Umwelt so charakterisiert haben, was wir heute eine chronische Negativsymptomatik beschreiben würden. Diesen Zustand hat er Autismus genannt, also die Zurückwendung auf Selbst, Abwendung von der Welt. Im Grunde also ein Zustand, der als eine Reaktion auf etwas in der Welt Erlebtes betrachtet wurde, nämlich eine Psychose und die Zerrüttung von in der Kommunikation mit dem Rest der Welt und dann als Folge dieser Rückzug auf selbst. Dann in den 20er Jahren hat eine russische Kinderpsychiatrin, Frau Sukareva, eine klinische Beschreibung geliefert, die leider erst vor wenigen Jahren wirklich so ins allgemeine Bewusstsein gekommen ist und hat Kinder beschrieben, erst ein Paper mit Jungs, dann eins mit Mädchen, die dem ähneln, was Herr Asperger in den 40er Jahren dann auch beschrieben hat. Seine Schrift wurde dann bekannt und wir kennen dieses klinische Bild, wurde dann als Asperger-Syndrom eigentlich bei uns verbreitet. Aber im Grunde stammt diese Beschreibung oder hat Frau Sukareva schon in den 20er Jahren, also jetzt genau vor 100 Jahren, die Erstbeschreibung geliefert und hat den Begriff, also die Erstbeschreibung von Kindern, bei der sie eben auch beobachtet, dass sie sehr auf sich selbst bezogen sind, dass sie im Kontakt Mühe haben und vor allem, das war das Hauptgewicht ihrer Beschreibung, dass sie eigentümlich im Denken sind, dass sie so eine eigene innere Welt haben und in der Kommunikation dann da, dass das schwer zugänglich ist. Also das war in den 20er Jahren und sie hat dafür eigentlich noch Schizoidie verwendet, aber es ist im Grunde dieses klassische Bild, was dann bei Herrn Kanner und Asperger in den 40er Jahren aufgegriffen wurde. Herr Kanner hat dann die schwereren Formen davon beschrieben, aber auch eigentlich ähnlich. Und Kanner und Asperger haben autistisch dafür verwendet. Und so wurde eigentlich der Begriff autistisch von einer Beschreibung aus der Erwachsenenpsychiatrie in die Kinderpsychiatrie verschoben und hat von da an eigentlich geprägt, was wir unter dem Begriff verstehen. Und es wurde dann so ins ICD-9 aufgenommen als Autismus. Damals war das noch der frühkindliche Autismus und dann in den 90er Jahren im ICD-10 als frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom, wie wir es gerade schon hatten. Und jetzt eben als Autismus-Spektrum-Störung im ICD-11 und im DSM-5. Und wir haben also eine Verschiebung gesehen von einer Beschreibung eines Zustands, der nachgeburtlich sich entwickelt durch etwas, was passiert ist in der späteren Entwicklung, hin zu einer Störung, die von ganz früh beobachtet wird und die in der angenommenen Erklärung davon ausgeht, dass es eine angeborene Besonderheit ist, und so ist es auch im ICD-11 jetzt ja immer noch deklariert, hin zu einem Phänomen, wie wir es heute betrachten, dass ganz viele Menschen sich mit dieser Diagnose identifizieren, bei denen ich überzeugt bin, aber ich meine, das ist einfach meine klinische Intuition, ich kann es nicht objektivieren, dass sie nicht unbedingt eine angeborene Störung haben und häufig sich eben auch so in den ganz frühen Jahren das noch gar nicht so gezeigt hat, sondern auch ein bisschen später im Leben, wo sie mit dieser Informationsüberflutung überfordert sind und mit mangelnden Strukturen auch solche Zustände zeigen, die offiziell im Grunde gar nicht als das diagnostiziert werden dürften, wenn man davon ausgeht, dass sie nicht angeboren sind. Aber ich denke, das Konzept wird sich möglicherweise, wenn unsere Umwelt sich so weiter verändert, wie sie es tut, auch wieder anpassen auf etwas, was vielleicht gar nicht nur angeboren sein muss. Das ist alles offen, aber das ist im Wandel.
Und du hast jetzt beschrieben, wie eigentlich auch die Diagnosekriterien etwas erweitert wurden.
Ja.
Also die Spezifität auch etwas darunter gelitten hat, jetzt von vor allem von ICD-9 auf ICD-10 und jetzt auch auf ICD-11.
Insbesondere auf ICD-11.
Und auch DSM-5, oder das ist, glaube ich, ein ähnlicher Prozess.
Genau, also das ist eigentlich ein wichtiger Schritt, der hier stattgefunden hat und der jetzt, ich würde sagen, etwas ungünstige Nebenwirkungen hat. Und zwar war es so, dass eben in den 90er Jahren die Diagnose Asperger-Syndrom ja neu überhaupt dazu kam. Das heißt, ab dann wurden Kinder mit dieser Form von Autismus erst diagnostiziert und ab dann wurden diese Verläufe überhaupt bis ins Erwachsenenalter beobachtet. Und man hat beobachtet, so um die 2000er Jahre, wo diese Kinder eben langsam so ein bisschen adoleszent und älter wurden, dass viele von ihnen sich eigentlich sehr günstig entwickeln und gar nicht mehr so auffällig sind und sich gut anpassen können, auch wenn im Inneren die Schwierigkeiten noch da sind, aber halt nicht mehr so augenscheinlich. Und bei vielen von denen, also ich habe ja genau all diese Patienten dann gesehen, auch in 2010er Jahren und so, die von außen nicht so massiv autistisch gewirkt hätten, aber wenn man sie kennengelernt hat, man gemerkt hat, oh gut, die sind schon eigentlich deutlich besonders in ihrem Denken. Dass, wenn man da von außen drauf geschaut hat, man diese Kriterien, die damals gegolten haben von ICD-10, gar nicht so einfach anwenden konnte. Und viele gesagt haben, ja, nein, nein, das ist ja nicht ausgeprägt genug und man kann die Diagnose da gar nicht rechtfertigen. Mhm. Und aus dieser Perspektive heraus hat es Sinn gemacht, die Diagnosekriterien ein bisschen aufzulockern, um so Relativierungen wie soziale und kommunikative Schwierigkeiten müssen da sein, aber je nach Lebenssituation, nach Alter, nach Begabung, nach Erfahrung, können sie sich auch mal mehr oder weniger zeigen, also insbesondere auch mal ein bisschen weniger ausgeprägt zeigen nach außen.
Weil viel Anpassung stattgefunden hat.
Genau, oder? Genau. Und aus dieser Sicht hat es Sinn gemacht, das aufzuweiten, um die diese Diagnose sozusagen mitgebracht haben, aber jetzt gar nicht mehr so reinpassen, immer noch darin einschließen zu können. Was aber die Folge ist, ist, dass damit ein klinisches Bild beschrieben wurde, wenn man jetzt die ICD-11-Kriterien mal durchliest, das wahnsinnig weit und schwammig ist. Mhm. Und in das einfach sehr viele Menschen sich rein, also passend sehen. Was aber oft übersehen wird, ist, dass in den allgemeinen Kriterien für die Entwicklungsstörung, auch im ICD-11 steht, dass angenommen wird, dass es eine angeborene, vorgeburtliche Ursache gibt. Und wir können die nicht objektivieren. Aber es ist damit klar gemeint, es ist eine spezifische Genese angedacht als Erklärung hinter einem solchen Zustand. Wenn man aber nur diesen klinischen Zustand beschreibt, dann passt er auf sehr viele Betroffene oder Patienten, die berechtigterweise sagen, ja, aber das habe ich doch alles und dann muss ich doch jetzt Autismus haben. Das trifft halt nicht immer zu, weil es viele andere Erklärungen gibt, die dazu führen können.
Ja. Du plädierst ja auch dafür, dass man die Diagnostik während der Therapie macht, wie bei vielen anderen psychiatrischen Erkrankungen auch. Also ja. In der Therapie, in der Behandlung haben wir erstens mal einen gewissen Longitudinalverlauf, wenn die Leute regelmäßig kommen. Wir haben im besten Fall noch eine Fremdanamnese von Angehörigen, Eltern, wenn es möglich ist, oder? Wir haben die eigene Anamnese der Patienten, was sie berichten aus ihrer Perspektive. Und das sind ja alles viele Informationen, die wir sammeln während der Behandlung, mit denen wir auch arbeiten in der Therapie, oder? Und das beschreibst du ja so gut auch in deiner neuesten Publikation, wie, dass man das wirklich, dass man eigentlich, es ist eine klinische Diagnose und man muss viel erfragen und viel beobachten. Der Patient muss sich selber reflektieren und beobachten. Und so kann man auch die Diagnostik, eben sollte man auch die Diagnostik im besten Falle betreiben, oder?
Also ich plädiere sehr dafür, oder auch mit meinen Mitautorinnen plädieren wir gemeinsam dafür, dass wir uns wieder, also wir als Fachleute, ein bisschen davon abwenden, von dieser aktuellen Praxis, dass wir denken, Autismusverdacht, sei es, dass wir ihn selber stellen oder Patientinnen mit dem Verdacht kommen oder Angehörige, was auch immer, dass wir von dem Reflex wegkommen, das muss sofort abgeklärt werden, möglichst bei einem Spezialisten, und das führt genau zu diesen ewig langen Wartelisten. Mhm. Es gibt, also das würde ja Sinn machen bei einer Störung, wo man ganz sicher sein muss, dass sie vorliegt, um als Folge davon dann eine ganz spezifische Therapie einzuleiten. Oder? Das macht bei irgendwelchen Krebserkrankungen Sinn. Wenn man irgendeine Therapie macht, muss man das ganz genau wissen und ganz genau abklären. Und dann kommt die Therapie, die dann auch nur dafür wirklich zutreffend ist. Das ist ja hier gar nicht so. Das, was die Menschen brauchen, und ich rede hier vom Erwachsenenalter ganz explizit, sind ja höchst individuelle Lebensbewältigungsprobleme, die in der Bearbeitung gar nicht so differieren von den Lebensbewältigungsproblemen, die nicht autistische Menschen haben können. Angststörungen, soziale Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Schlafstörungen, chronische Stressbelastung, was auch immer. Und alles, was man da anbieten kann, selbst wenn man ausgeht davon, dass es autistisch bedingt ist und man jetzt autismus-spezifisch das angehen möchte, das kann man alles tun, ohne irgendein offizielles Papier zu haben von der Diagnostik. Und genau wie du sagst, eigentlich ist meine Erfahrung, dass durch die Arbeit mit den Betroffenen, mit den vermeintlich Betroffenen, als Verdachtsdiagnose Betroffenen, wenn man diese Alltagsprobleme psychotherapeutisch angeht, wird man über die Zeit sehr, sehr deutlich spüren, ob da eine angeborene Reizverarbeitung, Informationsverarbeitung da ist, die das Denken, das Kommunizieren, das sich Orientieren grundlegend prägt. Das wird nicht verborgen bleiben über die Zeit. Und andererseits wird man aber auch merken, dass das vielleicht gar nicht so das Hauptproblem ist, sondern dass vielleicht Emotionsregulationsprobleme viel größere Probleme sind. Und das spürt man eigentlich in so einer Begleitung viel besser heraus als in einer super fokussierten 4 Sitzungen Abklärungsmarathon, in denen man gar keinen Eindruck kriegt von, wie dynamisch diese Situation ist, sondern nur einfach etwas relativ Statisches präsentiert.
Der Begriff der Neurodiversität, das ist ja ein neuerer Begriff. Magst du dazu noch etwas sagen?
Ja, also Neurodiversität beschreibt im Grunde die ganze Variationsbreite an menschlichem Erleben, bedingt durch, also Wahrnehmen und Reagieren auf die Welt, bedingt durch Unterschiede in der neuronalen Verarbeitung. Also alle sind eingeschlossen, also alle Menschen gehören zur Diversität. Mhm. Es gibt dann manchmal auch den Begriff Neurodivergenz, wo dann eben spezifische Abweichungen gemeint sind. Ich finde es gut, ein Konzept davon zu haben, dass in unserer neuronalen Verarbeitung große Unterschiede herrschen können in unseren Köpfen und dass nicht jeder gleich funktioniert und dass jeder für sich das gut kennenlernen soll und einen Umgang damit finden soll. Was mich einfach oft verwirrt, ist, dass es gibt sehr militante Bewegungen, die einfordern, neurodivers zu sein oder eben neurodivergent zu sein und dann aber einerseits dafür postulieren, dass das normal ist, dass das gar keine Störung und keine Krankheit ist, aber gleichzeitig einfordern, eine Diagnose zu kriegen, eine Abklärung, eine Behandlung und alle möglichen potenziellen Sonderbehandlungen von Nachteilsausgleich bis IV bis irgendwas. Mhm. Und das ist für mich ein riesiger Widerspruch, den ich so gar nicht verstehe. Ich denke, es gibt Diversität, es gibt Divergenzen in alle Richtungen. Gewisse davon haben Störungswert und brauchen Behandlung und dann verdienen sie auch eine klinische Diagnose und dann ist das dann halt in dem Moment eine Störung von klinischem Krankheitswert.
Wo siehst du für uns die größten Hürden als Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie bei der Diagnostik?
Ich sehe die größte Hürde darin, dass sehr viele einfach noch wenig Erfahrung damit haben oder erst ganz seit sehr kurzem Erfahrung haben und dadurch ein relativ oberflächliches Gefühl dafür haben, wie die Störung sich präsentiert und vor allem, wie sie sich entwickeln kann. Mhm. Ich beobachte sehr oft, dass viele, also das beschreiben wir auch in diesem Paper, dass wir verschiedene Fehlannahmen immer wieder antreffen unter Fachleuten. Also erstens eben das die Idee, dass man muss eine Diagnostik haben, bevor man überhaupt irgendwie weiterdenken kann. Man muss das nicht, man kann einen Verdacht pflegen und erstmal therapeutisch arbeiten. Dann eben die Annahme, dass Spezialisten dafür zuständig sind. Das hat sich einfach so ergeben, dass wenige sich dafür interessiert haben, die dann halt mehr Erfahrung hatten und alle an sich gezogen haben oder alle zugeschoben bekommen haben und entsprechend die Erfahrung sehr inhomogen herangereift ist in unserer Fachschaft. Und das sollte sich einfach dringend ändern, weil es ein Problem der Grundversorgung ist. Mhm. Es ist 1% der Bevölkerung ungefähr betroffen, innerhalb des psychiatrischen Klientels sicher angereichert natürlich. Und selbst wenn keine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt, ist es bei ganz vielen anderen Störungen eine Differentialdiagnose, die wir bedenken sollten. Also ist mein Plädoyer, dass alle, die halt weniger Erfahrung haben, sich möglichst ein bisschen weiterbilden sollten dazu. Praktisch, aber am einfachsten, indem Menschen, die schon eine Diagnose haben, in Therapie aufgenommen werden und sie ergründet werden und man ihr besonderes Denken kennenlernt und so ein klinisches Gefühl dafür entwickelt.
Ja, ein ganz wichtiges Plädoyer. Es gibt aus deiner Sicht daher auch keine spezifische therapeutische Modalität, die man anwenden müsste. Also es ist nicht irgendwie... Für die Kinder weiß ich, es gibt diese ABA, Analytical Behavioral, no, Autism Analytical Behavioral
Therapy. Autism Behavioral Analysis.
Analysis.
Ja, wenn ich es jetzt richtig
ja,
sage.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, sehr spezialisiert für Kinder und vor allem in Amerika und in der englischsprachigen Welt häufig
genau, also ich denke, bei Therapie muss man sehr stark unterscheiden, reden wir hier von Kindern oder reden wir von Erwachsenen und aber gleichzeitig auch von wie schwer Betroffenen. Mhm. Und ABA ist tatsächlich eine Therapieform für Kinder und für sehr junge und für sehr schwer betroffene Kinder. Also sehr weit weg von den Fällen, mit denen wir in der erwachsenenpsychiatrischen Praxis im Alltag zu tun haben. Auch bei der Diagnostik unterscheidet sich die Kinder- und die Erwachsenenpsychiatrie einfach, weil der Entwicklungsstand von kleinen Kindern ja dadurch, was sie überhaupt schon gelernt haben können, viel enger umgrenzt ist. Es viel einfacher ist, spezifische Abweichungen zu gradieren, zu bewerten. Mhm. Auch diagnostisch gibt es Algorithmen dazu, ADOS als ein standardisiertes Verfahren bei Kindern, das dort Sinn macht. Aber je weiter wir in der Entwicklung schreiten, umso breiter wird ja das Spektrum an Verhalten, das wir alle lernen. Und dass nicht alle können das Gleiche gleich gut, je weiter wir in der Entwicklung sind, ohne dass es eine Störung braucht, sondern die einen entwickeln sich mehr handwerklich und mehr in der Natur, andere sind mehr in der Bibliothek vom Computer und die haben ein unterschiedliches Set an Skills, was sie können, das ist ganz normal. Von daher ist das Beurteilen von potenziellen Abweichungen aus einem Entwicklungsstand im Erwachsenenalter viel weniger standardisierbar. Mhm. Und genauso ist es aber ganz analog mit der Behandlung. Ja. Das, was jetzt gerade das Problem macht, kann so unterschiedlich sein. Und natürlich kann man sagen, es gibt so Sozialtrainings, autismus-spezifische Sozialtrainings, die machen vor allem in der Jugend vielleicht noch Sinn, aber ich denke, im Erwachsenenalter ist das, gibt viele Leute, die Sozialtrainings brauchen können, und das ist dann wiederum gar nicht so spezifisch nur für Autismus, aber auch nicht alle Autisten brauchen ein Sozialtraining.
Ja. Was ich spannend finde bei der Diagnostik bei Erwachsenen ist, wenn sie wirklich hochkompensiert sind und ganz viele, also junge Erwachsene auch noch schon viele Coping-Strategien haben, dass man erst im Verlauf der Behandlung manchmal aus einer Erzählung versteht, dass die Diagnose wirklich vorliegt. Also es gibt junge Patienten, die mir erzählen, dass sie bei sozialen Interaktionen, also bei einem Spiel, einem Gesellschaftsspiel zum Beispiel, gemerkt haben, dass sie die Regeln, wo es auch um Bescheißen geht oder ein Pokerface haben oder auch nicht, dass sie dort wie die Regeln nicht lesen konnten und unter Druck gerieten, oder? Und das finde ich, also das braucht wirklich so viel Information und Zuhören auch über das Alltagserleben, weil die sonst ganz auch auf der sozialen Ebene kompensiert scheinen. Das sind dann so Sondersituationen, oder? Und die muss man wie begleiten und miterleben mit dem Patienten, um das zu erfassen, oder?
Genau, und das sind ja so Dinge, die man in einer längeren begleitenden Psychotherapie begegnet man solchen Situationen, oder die werden berichtet, oder es passieren kleinere oder größere Lebensereignisse anhand der Anpassung darauf, man gewisse Auffälligkeiten sehen kann, die man aber eben vielleicht nur dann sieht und nicht, wenn jemand in der Abklärung sitzt und gerade gar nichts solches passiert ist.
Und auch so diese Preoccupation mit etwas ganz Spezifischem, die ja beim Asperger besonders ausgeprägt ist, dass man so wie eine besondere Fähigkeit hat. Das ist auch etwas, was zum Teil nicht am Anfang unbedingt erzählt wird oder auch für die Betroffenen nicht unbedingt so bewusst ist. Das kann etwas sein, auf das man erst im Verlauf der Behandlung kommt, oder?
Absolut.
Also ist fast automatisiert, oder?
Ja, also ganz viele Dinge sind, je nach Entwicklungsstand von Betroffenen, sind ganz viele Dinge überhaupt nicht bewusst, die aber eigentlich sehr besonders sind. Und die fallen tatsächlich in der Begleitung viel eher. Gut, es kann sein, dass Angehörige das sehr präzise berichten können, aber eben, wie du sagst, die sind nicht immer greifbar oder je nach Alter vielleicht immer gar nicht mehr verfügbar.
Von außen sichtbar.
Genau. Sodass ich eben wirklich denke, dass das, was wir heute unter Autismus verstehen, diese ganz besondere, hochindividuelle Bewusstseinsstruktur, die eben wirklich einen ganz anderen Filter auf die Welt gibt und das Verhalten mit ganz anderen Motiven prägt, die man aber vielleicht eben auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass man das lernt man kennen, wenn man jemanden lang begleitet und das ergründet. Im Grunde auf eine psychoanalytische Art, jetzt nicht im klassischen Sinne, aber analytisch im Sinne von immer mehr versteht, was im Kopf wirklich vorgeht, welche Erklärungsmodelle für die Welt präsent sind und welche Strukturen und Motive das Handeln prägen.
Es gibt genetische Befunde, aber es ist polygenetisch, soweit ich verstehe, würdest du das bestätigen?
Ja.
Und auch Umweltfaktoren oder eben während der Entwicklung Einflüsse, Umwelteinflüsse, soziale Einflüsse, die auch noch mitwirken.
Also da muss man unterscheiden, die Einflüsse, die nach der Geburt einwirken, haben einen modulierenden Effekt auf, wie sich diese Autismus-Spektrum-Störung nun klinisch präsentiert. Sie können natürlich autismusähnliche Zustände generieren, wenn gar nichts Angeborenes vorher da war, aber dann nennt man es gemäß dem heutigen Konzept nicht Autismus-Spektrum-Störung, sondern dann sind das im Grunde, ich würde sagen, eine postnatale, möglicherweise sogar tiefgreifende Entwicklungsstörung, die zum Beispiel eine Traumagenese hat, eine komplexe Traumagenese zum Beispiel, die sehr ähnlich aussehen. Bei der klassischen Autismus-Spektrum-Störung geht man eben davon aus, dass es Faktoren, die vor der Geburt schon vorlagen,
also
pränatal, und das können tatsächlich Umweltfaktoren sein in seltenen Fällen, zum Beispiel Valproatin der Schwangerschaft, ist sehr bekannt. Aber in den allermeisten Fällen sind es sehr wahrscheinlich, also ist die heutige Annahme, kleine genetische Aberrationen, die in der Summe bei uns allen vorliegen, und wenn sie eine gewisse Schwelle überschreiten, gewisse funktionelle Auswirkungen zu beginnen haben. Also die im Einzelnen keinen großen Einfluss haben, aber wenn viele davon da sind, Ich stelle mir immer vor, wie so Sandkörner in einem Getriebe. Ein paar einzelne, dann ächzt es irgendwo vielleicht, aber es läuft ganz rund. Und ab einer gewissen Menge, aber vielleicht aber auch nach der Frage, wo sind sie gerade alle verteilt? Sind sie schön verteilt oder alle an einem Ort? Kommt das System in eine Umwucht oder bleibt stecken oder wie auch immer?
Es gibt auch Erklärungen, dass es so brennert, also dieses Pruning and Atrophy, diese Prozesse, diese für die Konnektivität.
Ja.
Dass dort wie ein Ungleichgewicht ist und aber dann bei dem Autismus, wo eben so eine extrem starke Kompetenz in einem engen Bereich besteht, dass dort wie diese Verbindungen eben auch in einem Ungleichgewicht sind. Also dass dort wie Verbindungen geschaffen wurden, pränatal, im kortikalen Bereich, die eben dann so Eigenschaften wie bei einem Savant ausarbeitet. Bewirken. Ja. Oder eben einfach diese Zuordnung, diese Konnektivität zu viele Verbindungen hat noch, zu wenig atrophiert ist oder.
Also wie viel davon pränatal genau stattfindet, ist mir jetzt unklar. Ich denke, viel davon ist postnatal, aber dass das stattfindet, liegt an einer, sehr wahrscheinlich jetzt, an einer genetischen Ausstattung, die dazu führt. Und dieses Bayesche Erklärungsmodell, das ich vorher angedeutet habe, das ja eigentlich auf einer sehr abstrakten Ebene der Informationsverarbeitung Autismus beschreibt, ist sehr im Einklang eigentlich mit solchen Befunden, indem es ja eben sagt, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen der sensorischen Reizen und dem, was kognitiv dagegen gehalten werden kann. Und das, was kognitiv dagegen gehalten werden kann, ist eben dieses mentale Modell, das über die Zeit reift. Und das sind genau lange Verbindungen, die wachsen über die Zeit, über stabile Strukturen, die immer wieder in gleicher Konstellation wahrgenommen werden. Und je größer diese Strukturen sind, also räumlich oder zeitlich, also je stabilere Dinge es geht, umso längere Verbindungen sind das auch kortikal, über weite Strecken hinweg, die eben verschiedene Modalitäten miteinander verknüpfen. Und die können sich nur dadurch herausbilden, dass eben dieses Wildwuchs an Verbindungen, was einfach bei Geburt erstmal da ist, dass die gepruned werden. Also dass eben Verbindungen, die nicht häufig aktiviert werden, verschwinden und solche, die sehr häufig sind, sehr stabil, diese Verbindungen stabilisiert werden. Und das, was du beschreibst, eben dieses mangelnde Pruning, könnte man sagen, wäre, es ist natürlich jetzt die Frage, was ist Huhn und Ei, aus welchem ist da jetzt genau der Kern der Pathologie oder ist das mehr ein Sekundärphänomen dadurch, dass durch dieses Nicht-Extrahieren-Können dieser Informationen aus der Umwelt auch diese Verbindungen sich nicht so stärken und entsprechend die anderen nicht gepruned werden.
Also Pruning wie bei Bäume beschneiden oder
genau,
so ein bisschen.
Also Pruning wäre sozusagen das Kappen von Verbindungen, die irrelevant sind, zugunsten der Stärkung von Verbindungen, die Eigenschaften in der Umwelt, also
die richtige Zuordnung machen. Ne?
Genau, die sensorische Reize aus der Umwelt, die stabil miteinander vorkommen, auch im Gehirn stabil miteinander verbinden, also aus den verschiedenen Sinnesmodalitäten. Genau, und Savant-Eigenschaften sind häufig oder also das führt häufig dazu, dass halt in den basalen Arealen der Verarbeitung, also in den Arealen, die der sensorischen Areale näher sind, vergleichsweise starke Überkonnektivität ist und verminderte Konnektivität in den höheren kognitiven Arealen, also frontalen, temporalen Arealen. Und Savant-Eigenschaften sind häufig, kann man so sehen, als Funktionen, die dadurch in einem ganz spezifischen Ausmaß zustande kommen, dass in irgendeinem spezifischen Areal also eine ganz große Überkonnektivität ist, wie wir es sonst nicht kennen. Und gleichzeitig ist es aber meistens Ausdruck von wirklich einem sehr, sehr großen Ungleichgewicht. Und die meisten Menschen mit solchen, also wirklich ausgeprägten Savant-Eigenschaften sind sehr schwer beeinträchtigt in der allgemeinen Lebensführung.
Ja.
Also sehr, sehr ausgestanzte Funktionsbereiche.
Ja. Noch zu den Differentialdiagnosen, also ADHS ist sicher eine Differentialdiagnose, wenn es um die Informationsverarbeitung geht, oder? Und um die Reizüberflutung, wie differenziert man das? Wie würdest du da vorgehen, wenn du Reizüberflutung, Priorisierung, Informationsverarbeitung, Ebenen schaffen, strukturieren, organisieren, beginnen?
Also ich würde das gar nicht versuchen zu differenzieren, weil diese ganzen Kategorien, die wir so voneinander trennen, das sind menschgemachte Boxen sozusagen, in die wir versuchen, die Leute einzuordnen und wir kämpfen alle immer an den Rändern von diesen Schubladen und die Leute kippen raus oder kippen rein oder gehören in zwei und wir wissen nicht, wie damit umgehen. Ich finde, das ist ein bisschen Verschwendung von Energie im klinischen Alltag. Ich meine, das ist akademisch, kann man da schön drüber diskutieren, aber in der Praxis würde ich da gar nicht versuchen, das so klar zu trennen. Ich würde sagen, da liegt jetzt ein Organisations-, Strukturierungs-, Aufmerksamkeitsproblem vor. Wir überlegen mal, wie man da Struktur und Fokus in dieses Leben bringen kann.
Ja.
Und je nachdem, was dann übrig bleibt, wenn das Problem dann weg ist, dann war es wahrscheinlich nur ein Aufmerksamkeitsproblem. Mhm. Wenn dann zutage kommt, dass eine ganz spezifische Bewusstseinsstruktur da ist, die mit dem Umgang mit der Welt auch auf ganz anderen Ebenen grundlegende Besonderheiten zutage fördert, dann ist es wahrscheinlich eine Autismus-Spektrum-Störung. Mhm.
Und auch in Abgrenzung zu einer zum Beispiel schizoiden Persönlichkeitsstörung, die sich vielleicht augenfällig auf den ersten Blick ähnlich präsentiert, dort ist ja auch, fühlen sich diese Patienten, die mit dieser Persönlichkeitsstörung betroffen sind, ja nicht unbedingt, die fühlen sich nicht verbunden, aber es stört sie auch nicht so. Ich glaube, jemand mit einer Autismus-Spektrum-Störung, den man im Erwachsenenalter antrifft, der könnte mehr Leidensdruck sein als bei einer schizoiden Persönlichkeitsstörung, oder?
Also ich würde das jetzt gar nicht im Leidensdruck differenzieren. Mhm. Ich denke, es gibt, also es schizoide Persönlichkeitsstörung, anankastische Persönlichkeitsstörung, mhm. auch Borderline-Störung sind ja alles Beschreibungen von klinische Beschreibungen ja. von Persönlichkeitsentwicklungen, Entwicklungszuständen, mhm. die wir heute auch immer mehr als etwas Dynamisches betrachten, die durchaus durch eine Autismus-Spektrum-Störung generiert sein können.
Okay.
Ich kenne Autisten, Autistinnen, mhm. die sich als das eine, das andere oder sonst irgendeine Persönlichkeitsstörung präsentieren. Ich glaube, die Unterscheidung, ob wir es jetzt als Persönlichkeitsstörung klassifizieren oder als eine sozusagen jetzt
angeborene
oder als einen Ausdruck einer angeborenen mhm. Störung, der mhm. sich jetzt gerade so entwickelt hat, ob wir es abgrenzen. Ich denke, die Abgrenzung liegt konzeptuell darin, dass wir davon ausgehen, Persönlichkeitsstörungen sind Störungen der Persönlichkeit, die durch Einflüsse in der Persönlichkeitsreifung zustande kommen, also mhm. Beziehungserfahrungen, die Persönlichkeit in diese Richtung formen. Natürlich auch bei Autisten. Also jemand, der autistisch ist und eine paranoide Persönlichkeitsstruktur entwickelt, hat ungünstige Erfahrungen in dem Bereich gesammelt, sonst hätte er sich vielleicht in mehr Richtung zwanghaft oder in mehr Richtung total ausgeglichen entwickelt. Mhm. Aber die klinische Unterscheidung ist gar nicht einfach. Ich denke, es am einfachsten ist, wenn man die Beziehung gut beobachtet und eben auch das wieder halt über längere Zeit.
Genau, auch in der Behandlung, genau. in der therapeutischen Beziehung.
Genau, und wenn man rausfindet, ist die anankastische Überstrukturierung der Welt und der Menschen oder die schizoide Abwendung davon Ausdruck von einer emotionalen Überforderung der Situation und dient sie primär der Regulation der Beziehung, dann ist meine Vermutung nahe, es geht eher um eine Persönlichkeitsstörung, die nicht mit der grundlegenden Struktur des Gehirns, sondern mit der grundlegenden Erfahrung von Mitmenschen zu tun hat. Oder aber ist die Beziehung eigentlich recht entspannt und dieses ganze Überstrukturieren oder Abwenden von oder ist eher Ausdruck von einem Problem, das auch ohne Menschen schon da ist und mehr ein grundlegendes, basales Thema ist wie beim Autismus.
Heißt auch immer wieder mal bei Autismus, dass die Beziehungsgestaltung schwierig ist oder dass sie nicht empathisch wirken. Und da gibt es ja, glaube ich, auch Diskussionen darüber, dass sie eigentlich eine affektive Empathie haben. Also, dass jemand, der auch mit schwerem Autismus betroffen ist, sehr wohl fühlt, was der andere empfindet, aber es vielleicht nicht so deutlich verbalisieren kann.
Genau.
Es gibt die kognitive Empathie, die auch ein bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung bestehen kann, wo aber eigentlich nicht das Ziel ist, also wo eigentlich es ist eine kognitive Empathie, man kann nachempfinden, wie jemand sich fühlt, aber es dient eigentlich das Gegenüberding zum Zweck, dass es objektiviert wird, dass es zum Objekt wird für eigene Zwecke, oder? Also da, ich denke auch, da kursiert auch immer wieder auch so Vorurteile, wie was zum Autismus gehört, und es wird zu wenig differenziert, oder? Ich hörte schon Menschen bei mir in Behandlung, die haben gesagt, ich spüre einfach zu wenig, was die anderen empfinden. Aber es ist nicht, dass sie das nicht spüren, sondern dass sie das nicht lesen konnten oder sie konnten es nicht einordnen. Eben diesen sensorischen Reiz von außen konnten sie nicht zuordnen. Sie konnten ihn sehr wohl empfinden, oder? Also den Affekt des Gegenübers. Mhm.
Also die Empathiefähigkeit bei Menschen mit Autismus ist auch extrem breit gestreut. Und genau wie du sagst, es gibt die affektiven Komponenten, die einfach so das Wahrnehmen von einer Spannung im Gegenüber zum Beispiel primär mal als einen Input haben, und dann die kognitive Empathie, die das Ganze einordnet und versteht, kontextualisiert und auch irgendwie verbalisiert und informiert, wie man darauf reagieren könnte. Und die Art, wie stark diese empathischen Fähigkeiten ausgeprägt sind bei Menschen mit Autismus, hängt sehr stark von ihrem allgemeinen Entwicklungsniveau ab. Also jemand, der eine gewisse Alexithymie hat, also die eigenen emotionalen Regungen überhaupt nicht differenzieren und benennen kann, wird natürlich auch große Mühe haben, im Gegenüber irgendeine Regung als ein sozusagen sinnvolles Signal überhaupt wahrzunehmen, womöglich. Die meisten aber nehmen schon sehr gut wahr, wenn im Gegenüber irgendwas emotional im Gang ist. Aber das Ausmaß, zu welchem das überhaupt differenziert genug wahrgenommen werden kann, variiert genauso das, wie das Ausmaß, in welchem das dann kognitiv verarbeitet, also verbalisiert werden kann oder eben noch mehr dann, und das ist häufig die größte Schwierigkeit, eingeordnet werden kann in einen Kontext. Hat das was mit mir zu tun? Muss ich jetzt etwas tun? Woran liegt das? Was ist wohl passiert? Habe ich was falsch gemacht? Dass da große Verunsicherung herrscht. Und zum anderen gibt es aber, wie eigentlich bei allen Themen, die man so als Mensch bespielen kann, bei Autismus immer wieder Menschen, die sich für irgendwas spezifisch interessieren und sich dem sehr zuwenden und dann in diesem Bereich, wie du erwähnt hast, Spezialinteresse, könnte man sagen, hochkompetent werden, weil sie ihren ganzen Fokus auf dieses Thema lenken. Und ich kenne viele sehr sozial sehr interessierte Autismusbetroffene, die auch sehr viele Beziehungen pflegen, sehr viel sprechen und über sehr, sehr vieles erfahren über andere Menschen und die hoch empathisch sind, häufig aber dann auch sehr inhomogen. Also für die Menschen, die sie gut kennen, spüren sie jede kleinste Regung und wissen genau, was sie sagen müssen, um die Person jetzt am besten trösten zu können. Und das geht dann vielleicht tiefer als der Trost jedes anderen Menschen, der einfach halt so pauschal weiß, was er sagt, aber nicht groß drüber nachdenkt. Aber vielleicht bei einer Person, die sie nicht gut kennen und vielleicht auch die Mimik noch nicht so genau einordnen können, wirken sie vielleicht ganz abwesend und irresponsiv. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, erklärt, denke ich, warum da sehr viel Verwirrung herrscht in Bezug auf das Thema Empathie bei Menschen mit Autismus.
Medikamentöse Behandlungen, das wäre höchstens, wenn es eine Komorbidität oder eine psychische Folgeerkrankung gibt, oder dass man medikamentös versucht zu behandeln.
Ja,
sehe ich das richtig?
In der Erwachsenenpsychiatrie, denke ich, ist es genau richtig. Medikamente können Symptome lindern. Und das ist, wie gesagt, total abhängig davon, was jetzt gerade an Symptomen vorliegt. Natürlich, Stimulantien können Aufmerksamkeitsprobleme günstig beeinflussen, Antidepressiva häufig. Ich meine, die einzige Therapie, medikamentös, die offiziell für Autismus zugelassen ist, ist immer noch Risperidon, aber es ist in dem Sinne nur gegen unerwünschtes Verhalten. Also es hat mit Therapie eigentlich nicht so viel zu tun, sondern es geht um Eingrenzung und besseren Umgang.
Also das diese bei Meltdowns bei Jugendlichen oder Kindern.
Ja, oder einfach, genau, bei so Wutausbrüchen oder solchen Sachen. Aber das in dem, ich betrachte das wirklich nicht wirklich als eine Therapie. Aber eben ursächlich gibt es eigentlich gibt keine autismus-spezifische Therapie, weil ja eben auch die Zustände im Erwachsenen so unterschiedlich sind, die Bedürfnisse. Was sehr häufig beobachtet ist, dass ganz egal, um welche Sparte an Medikation es jetzt geht, autistische Menschen häufig sehr sensibel auf kleine Dosen und kleine Veränderungen reagieren.
Aha, okay.
Es ist nicht bei allen genau gleich, aber tendenziell, wenn man etwas Neues ausprobiert, empfehle ich sehr niedrig, also im Zweifel sozusagen nochmal die Hälfte von der Hälfte so auszuprobieren. Und man kann es sich gut durch diese autistische Wahrnehmungsverarbeitung erklären, dass halt auch Reize aus dem Innern des Körpers, also introzeptiv wahrgenommene Veränderungen, sehr starkes Gewicht bekommen können und sehr stark sozusagen das Gleichgewicht durcheinander bringen können. Und bei den Psychopharmaka ist es ja sowieso oft so, dass eigentlich die Veränderung, die wir anstoßen, so ein neues Gleichgewicht herstellt und das dann das Therapeutische ist, gar nicht unbedingt die Wirkung jetzt am Rezeptor selber 1:1. Und wenn natürlich so das Gesamtgleichgewicht so labil ist wie bei Autismus, wo so kleine Veränderungen alles immer wieder durcheinander bringen können, kann man sich auch gut vorstellen, dass halt auch kleine Medikationsänderungen gerade wieder etwas bewegen können und es dann Sinn macht, da sehr zurückhaltend zu testen und aber auch das durchaus ernst zu nehmen, wenn jemand bei einer Mini-Dosis schon sagt, oh, ich spüre schon etwas, das ruhig ernst zu nehmen.
Naja, ich meine, es ist ja auch bei anderen Erkrankungen in der Psychiatrie, gibt es ja wirklich Patienten, die glaubhaft, plausibel, starke Nebenwirkungen haben und wir müssen das ernst nehmen.
Genau, also das, was ich sage, gilt natürlich sowohl für Wirkungen, also erwünschte wie unerwünschte Wirkungen.
Genau, ja. Wo siehst du noch Forschungsbedarf einerseits für die nächsten Jahre in Bezug auf Autismus, Spektrumstörungen?
Also mit Fokus auf das Erwachsenenalter, was ja eben mein spezieller Fokus ist, muss ich sagen, dass ich denke eigentlich mit sehr viel mehr Sorge über diese ganzen Veränderungen unserer Informationsumgebung nach. Also eben die Veränderungen, die jetzt auch mit AI noch auf uns zukommen oder schon so am Anrollen sind, und wie wir als Menschen damit umgehen und eben den ganzen autismogenen Nebenwirkungen, die diese Umgebung hat. Deshalb denke ich gar nicht so fest über den primären Autismus im Moment nach, sondern eher so, wie kann man das jetzt irgendwie bändigen oder die Menschheit vorbereiten, damit umzugehen, um noch Mensch zu bleiben und nicht durch diese, also ich denke einfach so etwas, was ich oft denke, dass der Kern vom Autismus, wie ich ja gesagt habe, eigentlich so eine ganz hochindividueller Filter auf die Welt ist, der dazu führt, dass autistische Menschen eigentlich in ihrer eigenen Welt leben, die wenig Überlappung hat mit der von anderen, außer man schafft sie sich aktiv irgendwie. Und durch die Art, wie ganz viele Menschen heute wirklich von ganz jung an die Welt erleben, nämlich über den Bildschirm und eben nicht nur über den Bildschirm, sondern über den Inhalt, der ein Algorithmus spezifisch generiert für dieses Individuum, führt doch dazu, dass eigentlich jeder, und ich meine, all diese Jungen, die ich sitzen sehe auf dem Pausenplatz, also vielleicht nicht, je nach Schule weiß ich nicht, aber im Bus, 4 Jugendliche zu 40 kennen sich alle, aber jeder guckt in sein Screen, aber jeder kriegt einen individualisierten Feed. Mhm. Und ich stelle mir immer vor, wie so Gänse, die gestopft werden, bis sie platzen. Sie kriegen, also das heißt, sie kriegen einen individuellen Blick auf das, was sie denken, sei die Welt. Und das ist ja eigentlich genau das, was ein Autist angeboren so erlebt. Ja. Und ich meine, ich denke, das ist eine Umwelt, die in massiver Dynamik ist und sich in eine Richtung bewegt, die mich echt besorgt.
Ja,
wo ich denke, es braucht echt innere Stärke und Haltung, dagegen zu halten, um noch im Kontakt mit anderen Menschen zu bleiben, auf eben auf eine Art, wie wir eigentlich geschaffen sind, mit oder ohne Autismus. Und ich denke oft, Autisten, die ich oder Autistinnen, die ich lange begleite, über viele, viele, viele Jahre, wo ich sehe, wie sie einen Umgang finden mit dieser Besonderheit und eigentlich eben genau diese Stärke in sich stärken und trotz dieser inneren Vereinzelung, jetzt in dem Fall angeboren, lernen, im Kontakt zu treten, im Kontakt zu sein, eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen und darin aktiv zu sein. Ich glaube, dass wir von solchen Menschen eigentlich sehr viel lernen können.
Das passt sehr gut. Das ist wirklich ein guter Abschluss. Danke vielmals.
Sehr gerne.
Es war eine große Freude, dir zuzuhören und mit dir zu sprechen, um meine Fragen stellen zu können. Und es gibt noch vieles mehr. Gibt es noch etwas, was du findest, das muss noch gesagt sein? Es ist noch nicht alles gesagt.
Also ich denke, wir haben jetzt zu diesen aktuellen Themen, wo ich jetzt am Schluss auch gesagt habe, dass sie mich sehr beschäftigen, eben ein Paper gerade geschrieben. Das wird Anfang April rauskommen in Psychotherapie Wissenschaft. Es wird Open Access zugänglich sein. Und der Link, sobald es dann online ist, denke ich, wird bei dir in den Shownotes verlinkt werden.
Auf jeden Fall.
Und ich empfehle allen, das Paper zu lesen.
Ja, ich kann das auch empfehlen. Es war eine Freude, das zu lesen. Vielen Dank, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Podcast erscheint einmal monatlich, immer am Ende des Monats, am letzten Dienstag des Monats. Und ich freue mich, wenn Sie reinhören. Auf Wiederhören.
Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.